Der Urlaub von David kommt immer näher, aber die Nachrichten der Woche, die müssen natürlich weiter aufgearbeitet werden, solange David noch da ist. Und wir kümmern uns natürlich darum, zum einen natürlich um die Kurzstreckenflotte der Lufthansa, um die Langstreckenflotte der SAS und auch, was sich so bei der Eurowings im A320neo nämlich tut. Da hat nämlich der Premium Bizseat erstmal weichen müssen.
Es macht wieder sehr viel Spaß. Wir reden auch ein bisschen über Feedback, was wir bekommen haben aus der letzten Folge. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal sehr, sehr viel Spaß mit den Nachrichten der Woche.
Und ein alter Bekannter ist auch wieder dabei.
Ein alter Bekannter ist auch wieder dabei. Ja, genau. Also, Alex.
Viel Spaß.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de mit David Haase und Alexander Fink.
Ja, ein bisschen was aufzuarbeiten, ne?
Ja, aber erstmal schön, dass ihr da seid.
Ja, natürlich auch.
Mal wieder heute hier bei den Gedankenflügen bei Airliners.de.
Jetzt würde ich ja sagen, könnt ihr uns auch nochmal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, oder? Nach dem WM aus?
Ja.
Oder?
Ja, jetzt ist ja die lange, jetzt bricht die große Langeweile aus, ne?
Also ich hab mich ja für ein anderes Team entschieden und das ist ins Achtelfinale vorgestoßen. Team
Kanada, ja. Okay.
Eigentlich war natürlich auch für Deutschland, aber
ja,
war schon bitter.
Ja, ich bin ja kein so großer Fußballfan, also für mich ist die WM jetzt wirklich vorbei. Also mal gucken, wenn ich dann in Korsika bin in 3 Wochen.
Ja.
Dann ist ja dann da das Endspiel das und vielleicht jubeln die dann alle Frankreich zu oder sowas. Das wäre natürlich cool, dann können wir da noch ein bisschen mitmachen.
Also gerade sieht es zumindest sehr stark nach einem französischen Favoriten bei der WM aus. Also gerade sieht keine andere Mannschaft so gut aus wie die.
Ja, ich habe bisher noch kein einziges Spiel geguckt, außer irgendwelche Deutschlandspiele und das ist ja nur vorbei. Naja.
Hast du das bis zum Ende durchgehalten eigentlich, das Deutschlandspiel?
Das war so langweilig, ja, ich habe bis zum Ende durchgehalten. Bin aber ehrlich gesagt ein bisschen eingenickt zwischendurch. Zum Schluss
Elfmeterschießen. Ein paar Spieler, glaube ich, auch während des Spiels.
Ja. Zum Schluss Elfmeterschießen war natürlich nochmal spannend.
Ja.
Und dann musste ich meine Tochter abholen. Weil die die hat in der Kulturbrauerei Public Viewing gemacht. Mit ihren Freunden und Freundinnen. Und dann fuhr aber abends irgendwie keine S-Bahn.
Wie das nun mal so ist auf dem Dorf, wa?
Wie das nun mal so ist hier in Berlin auf dem Dorf. Aber da hat... Also ich fahre ja nie mit der BVG da mit der S-Bahn, deswegen wusste ich das nicht und sie kennt das sonst immer nur so vom Wochenende, da fahren ja die S-Bahn dann irgendwie durch, aber unter der Woche ist dann nochmal ein anderer Schnack.
Ja, also unter der Woche hätte ich wenigstens gedacht, dass sie so einen Stundentakt oder so noch wenigstens bei der S-Bahn, also BVG wusste ich, dass da nichts fährt, aber bei der S-Bahn hätte ich gedacht, dass sie da wenigstens so mal durchfahren noch.
Naja. Ich bin jedenfalls nachts dann nochmal ins Auto gestiegen und einmal durch die Stadt gegurkt, um meine Tochter abzuholen.
Aber das hat viele Vater-Pluspunkte auf jeden Fall.
Ganz viele. Ja.
Ja.
Ich bin einfach ein guter Mensch.
So ist das.
Auch wenn das manche anders sehen.
Das müssen wir vielleicht auch noch aufarbeiten. Möchtest du dazu gleich mal was am sagen? Ja.
Also erstmal hat da einer in die Kommentare reingeschrieben, wir seien irgendwie so überheblich und ob wir überhaupt schon mal geflogen wären.
So, also überheblich können wir so stehen lassen. Aber geflogen, also noch nie geflogen, das kann man so nicht stehen lassen.
Also nee, so gut faken wie du könnte man es nicht, glaube ich.
Ich habe die KI schon vor 10, 20 Jahren habe ich die schon gehabt und konnte mich da mal so schön reinarbeiten.
Nee, ich weiß gar nicht, wer dazu kam. Wir haben ja eigentlich letztes Mal gar nicht darüber gesprochen. Ne? Wahrscheinlich meint er irgendwie, dass wir, und weil ich habe irgendwie so aus dem Spaß gesagt, das würde ich nicht machen mit Qantas 22 Stunden fliegen. Da hätte ich keinen Bock drauf oder so.
Ja, ne? Also ich würde sagen, da spricht unsere Flugerfahrung eigentlich ja eher, dass wir eben diese Entscheidung dagegen treffen.
Stimmt, ich habe ja auch noch gesagt, ich könnte es dann in der First machen und du musst Eco fliegen oder sowas. Ne?
Naja. Genau,
Leute, das ist lustig, das soll ein Witz sein. Ne?
Vielleicht müssen wir das nochmal so runterschreiben.
Genau, Achtung Witz.
Ja.
Ne?
Also generell, das haben wir schon oft gesagt und wir können das nicht oft genug unterstreichen, wir nehmen uns nicht ernst.
Nehmt
uns bitte auch nicht zu ernst. Und das hat man diese Woche nach dem letzten Podcast nochmal ganz deutlich gemerkt.
Ja, nehmt uns nicht ernst, stimmt ja natürlich auch nicht. Aber in diesem Format hier, wo wir uns quasi unvorbereitet hinsetzen und über die Woche quatschen, so wie wir das also auch so unter Freunden machen würden.
Ja, ne? Richtig.
Und ihr hört dabei zu, weil ihr seid alle auch unsere Freunde, sitzt quasi hier virtuell mit uns am Tisch. So. Also das ist das Format, Laber-Format, ne?
Ja.
Laber-Podcast.
Ja, das ist der Preis, den wir bezahlen, so sind wir, also sagen wir mal so sind wir, so wie wir uns hier darstellen. Es ist halt wirklich so, also quatschen wir auch jede andere Zeit des Tages miteinander.
Genau. ist natürlich ein bisschen peinlich, weil ich meine, dann merken die Leute, dass wir doch nicht so super seriöse Typen sind, wie wir mal bei airlines.de tun. Ja? So aber ich sag mal, wir können uns dann ja auch verstellen, wenn es wichtig ist.
Ja.
Aber an der Stelle hier soll es wirklich authentisch sein. So, und deswegen, ja, reden wir hier halt, wie es uns irgendwie auf der Leber passt. Ja. Ne?
Und manchmal
das scheinen nicht alle zu gutieren.
Manchmal,
ja, manchmal so.
Ich schlägst ein bisschen über die Stränge, das wissen wir dann natürlich
ja
auch.
Ich muss mich vielleicht an der Stelle bei Fluglärmgegnern entschuldigen. Ja, ich hätte sie nicht, habe ich wirklich Idiot gesagt?
Ja, ich weiß nicht, ob du Idiot gesagt hast, aber
Idioten,
war schon ein bisschen
verunglimpft. Also ging so in die Richtung, ne? War, ging in die Richtung. Aber war halt auch lächerlich, diese Pressemitteilung. Und ich habe ja über zwei Sachen gesprochen, ja, ne?
Da müssen, so, müssen wir nochmal aufklären.
Ja, sorry, dass ich jetzt in dieser Luftfahrt-Bubble euch alle nochmal im Safe Space hier damit belästigen muss. Aber wir haben uns über zwei Sachen unterhalten letzte Woche. Und ich komme auch gleich darum, warum wir das jetzt nochmal kurz Revue passieren lassen. Und zwar gab es einmal diese komische Pressemitteilung der Fluglärmgegner oder eines Fluglärmgegnerverbandes aus Hamburg, die ja argumentiert haben, dass es in Hamburg so warm sei. Ne, 40 Grad,
ja,
weil irgendwie 5 Grad alleine durch überfliegende Flugzeuge kommen, weil es irgendwie, keine Ahnung, dahinter so heiß wäre oder so.
Ja.
Ne? So, das ist halt seltsam, ne, aus zwei Dingen. Erstens glaube ich das nicht, da spricht jeglicher gesunder Menschenverstand dagegen. Und außerdem fliegen die Flugzeuge noch nicht über die Hamburger Hafen City. Ja. So. Und zweitens haben wir den Punkt gemacht, dass wir das immer seltsam finden, wenn Fluglärmgegner sich halt argumentativ aus der Lärmbubble herausbewegen und irgendwas vorschieben. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich klassischer Whataboutism, so, um sozusagen ihr Ziel zu erreichen. So nach dem Motto, ja, ist ja auch schlecht fürs Klima, beziehungsweise in diesem Fall war es ja, ist auch schlecht, weil dann wird es halt noch wärmer, weil halt die Flugzeuge alle rüberfliegen. So, das war soweit der Claim. Das habe ich als idiotisch bezeichnet, hätte ich vielleicht anders bezeichnen sollen, aber wir sitzen hier ja quasi mit einem Bier in der Hand. Ist halt, ne, wer uns zuguckt auf YouTube halt ein, oder auf Spotify, halt der sieht, ist halt ein, ist kein Bier, ist ein Wodka, ja, genau. Nein, ist Wasser. So. Das war also Nummer eins. Und Nummer zwei, worüber wir geredet haben, war halt dieses neue Abflugverfahren in Frankfurt, CNDS. Da gab es auch eine Pressemitteilung dazu und da stimmten halt bestimmte Fakten und Zahlen nicht. Und da habe ich sogar noch danach gesagt, dass das eigentlich ein guter Beweis dafür ist, dass eben nicht alle Fluglärmgegner, ich weiß nicht, Idioten sind oder komisch sind oder so, sondern dass die sogar noch die Größe bewiesen haben, danach, nach meiner Korrektur sozusagen.
Also das war ja vor dem Podcast, ne? Das genau, muss man ja sagen, das war ja separat, ihr habt miteinander geschrieben und da hast du gesagt, ey, das müsste so korrigiert werden.
Das, na, ich habe einfach nur gesagt, was ihr in eurer Pressemitteilung habt, und das stimmt nicht.
Ja.
So, und da ging es jetzt nicht um die Hitze, ne? In Hamburg. Das ist Hamburg.
Das war
so,
was
und dann
völlig
ging's
anderes.
Um CNDS, da ging es um irgendwelche Dezibelwerte und keine Ahnung was. Und die haben halt wirklich daraufhin nochmal ihre Pressemitteilung geändert. Da habe ich gesagt, habe ich hohen Respekt davor und das zeigt halt, dass nicht alle komisch sind. Ne? So, diese beiden Sachen haben wir in dem Podcast gehabt. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe von zwei Bürgerrechtsinitiativen, nämlich einmal der Cindy und einmal der Hamburger, bitterböse E-Mails bekommen, ja, wie wir denn, und jetzt, ich lese jetzt nicht vor oder sowas, ja, weil Cindy war halt, wie wir denn sie irgendwie als Idioten bezeichnen könnten und bla bla bla.
Obwohl, so, sorry, das ausdrücklich nicht
getan haben wir nicht, hast. Wir haben euch sogar als positives Gegenbeispiel dargestellt.
Ja.
So. Und die Hamburger haben sich auch gemeldet und die haben gesagt, wie kann ich denn verbreiten, dass sie ihre Pressemeldung geändert hätten. Habe ich nicht. Was soll ich denn dazu sagen?
Ja.
So, es zeigt eigentlich wieder, wie sehr die Menschen offensichtlich in ihrer Situation gefangen sind im Kopf und vielleicht auch gar nicht dann mehr richtig zuhören
können.
Genau,
also Diskussionen werden mittlerweile so geführt und ja, klar kann man da dann uns vorwerfen, dass der Ton vielleicht ein bisschen scharf gesetzt wurde. Aber trotzdem, also das ist ja keine Diskussionsgrundlage, da irgendwie kurz mal irgendwie was reinzuhören, irgendwas aufzunehmen und da alles durcheinander zu werfen.
Naja, oder einfach so total irgendwie schon wieder in Rage zu kommen, ohne das wirklich irgendwie gehört, verstanden oder weiß nicht was zu haben.
Richtig.
Ne? Also Jungs, Mädels, nehmt es mir nicht übel, aber das ist irgendwie seltsam.
Ja.
Und
das ist jetzt auch wirklich
beide,
doppelt
also,
passiert,
so,
ne? Also das ist ja.
So, und ihr seid, also bitte nicht falsch verstehen, aber ihr seid halt auch nur zwei von irgendwie ganz, ganz vielen dieser Bürgerinitiativen, die uns immer E-Mails schreiben. Und die sind halt in der Regel alle seltsam. So, und der Punkt, den wir gemacht haben und wo ich auch weiterhin dazu stehe, ist, dass ich es einfach nicht verstehe, dass sozusagen, wenn eben Fluglärm, ne?
Ja.
in einem sehr, in mittlerweile ist das halt so, ne? Es ist nicht mehr so wie hier neue Startbahn in Frankfurt und dann schlägt man sich die Köpfe ein oder sowas, ne? So war das früher, so, aber daraus hat man ja gelernt, ne? Deswegen gibt's ja diese Mediationsverfahren, ne? Die, wo alle Beteiligten am Tisch sind und jahrelang diskutiert wird und dann halt irgendein Kompromiss mal rauskommt. Und ich verstehe auch, dass die Leute, wenn sie halt jetzt sozusagen die sind, die bei dem Kompromiss irgendwie nicht berücksichtigt, nicht so ja. berücksichtigt wurden, wie sie sich's vorgestellt haben oder sowas, dann sich irgendwie ärgern. Aber ey, dann, das ist nun mal so in einer Demokratie.
Ist ja auch,
ne, du kannst ja auch nicht verlangen, dass wenn du irgendwie wählen gehst oder sowas und du bist der Einzige, der die Tierschutzpartei gewählt hat oder so, so bitte nichts, ne? Bitte keine E-Mail von irgendwelchen Tierschutzparteiwählern. So, und dann regst du dich danach auf, dass,
warum die Stimme
dass
nicht
die jetzt nicht den Kanzler stellen.
Ja.
Ne?
Ja.
Dabei habe ich die doch gewählt.
Ja.
Kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja. Ne? Ja,
das ist ein komisches Demokratieverständnis und da habe ich auch keine Lust mehr, mit denen weiter drüber zu diskutieren.
Ja. Tut mir leid. Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Kern der Definition von Kompromiss. Also ist witzig, wir hatten gestern Abend, meine Frau hatte gerade Fortbildung auf ihrer Arbeit und da hatten die so einen Test gemacht, wie man Konflikte angeht und da war ganz viel so, also da musstest du halt so Aussagen bewerten, welche am ehesten immer zutriffst, ohne dass da eine Frage so stand und da stand ganz oft was mit Kompromiss, haben wir uns auch am Ende danach so ausgetauscht darüber und dann haben, ich habe gesagt, Kompromiss ist halt nicht immer beide Seiten bekommen irgendwie einen Teil ihrer Wünsche oder Vorstellungen, sondern ein Kompromiss kann auch sein, du willst das eine, ich will das andere, es geht aber nur das eine, ohne irgendwelche Zugeständnisse zu machen, dann ist das auch ein Kompromiss. Also Kompromiss sagt ja nicht automatisch, da sind irgendwie alle Wünsche und Vorstellungen irgendwie drin repräsentiert.
Also das ist ja kein, auch nicht so ein bisschen.
Ist, ja, ne? Richtig. Ist also einfach so. Kann sein, muss aber nicht.
Ja, kann sein.
So, und dann gibt's halt auch leider Verlierer an der Stelle. Das ist halt auch einfach so. Das muss man dann auch einfach halt akzeptieren. Auch das hast du halt letzte Woche halt so dargestellt. Das muss man dann einfach akzeptieren an der Stelle.
Ja, wer halt in so einer Solidargemeinschaft leben will, der muss dann eben auch damit klarkommen, dass nicht alle Sachen so laufen, wie sie sich vorstellen.
Ja.
So genauso war das ja zum Beispiel bei mir im Kiez. So, wir haben sowieso unglaublich wenige Parkplätze da draußen bei uns. So, und was ist jetzt passiert? Jetzt wurden irgendwie zwei Parkplätze nochmal weggenommen wegen Fahrradfahrern. So, dann können die da ihre Fahrräder hinstellen. Obwohl, ich sag mal, Fahrräder kannst du überall hinstellen. Da brauchst du nicht extra auf der Straße was wegnehmen. Muss ich mich aber in einem der grünsten und linksten Bezirke, in denen ich halt nun mal wohne, mit arrangieren, dass es offensichtlich so gewollt ist.
Ja.
Als nächstes kommen wahrscheinlich noch Poller und da muss ich immer 5 Kilometer Umweg fahren oder so. Ja? Aber hey, da kann ich jetzt auch eine Bürgerinitiative zumachen oder irgendwas oder sowas, aber es wäre dann, und dann wäre ich auch komisch.
Ja.
Weil ich hätte ja wahrscheinlich zur Bezirksverordnetenversammlung gehen können und irgendwie dagegen stimmen oder irgendwas. Ja, also egal, long story short.
Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden, was da gesagt wurde und könnt das nochmal alles ein bisschen besser zuordnen.
Ja.
Wir halten fest, David hat sich für den Ton hat er sich entschuldigt.
Ja.
Und damit ist jetzt auch gut.
Aber im
Inhalt hat im sich Inhalt da nichts geändert.
So. Ja, ich finde, also wie gesagt, vor allem, das sage ich auch jedem ins Gesicht, mit dem ich mich treffe. Ich treffe Leute auch ab und zu auf Veranstaltungen. Das
kann ich tatsächlich bezeugen.
Dass ich es halt irgendwie echt schlecht finde, wenn, und das kommt halt gerade aus der Fluglärmbubble häufiger, dann da eben der Klimaschutz vorgeschoben wird und so. Und das ist halt einfach nur vorgeschoben. Und da hat halt, ich sag mal, da haben die Fluglärmgegner natürlich ein hohes Front, was sie sozusagen in der Hand haben können. Jetzt stell dir mal vor, du wärst Bahnlärmgegner oder du willst ein Windrad verhindern. Da bist du dann nämlich gleich der Klimanazi.
Ja.
Ne? Also, da haben es die Fluglärmgegner relativ einfach.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Ich hoffe, das wurde jetzt auch richtig verstanden. Naja.
So.
So, wollen wir
bleiben
ein bisschen
wir
über die Woche
Fliegen
reden?
Jetzt aber oder? In der Woche und die Nachrichten der Woche. Und es ging verdammt viel ums Fliegen. Das kann man schon mal so festhalten.
Wäre ja auch komisch in einem Gedankenfliege-Podcast, wenn es nicht um Fliegen gehen würde.
Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Lufthansa an, weil sie auch bei mir hier als erstes auf dem Zettel steht. Mhm. Wir hatten es in den letzten Wochen ja relativ häufig gehabt, dass die Rede ja war von Konsolidierung der Kurzstrecke, dass man, also das ist ja jetzt auch nicht ein Plan der letzten Wochen, sondern das kommuniziert die Lufthansa ja offen schon so seit Jahren, dass dieses ganze Zubringermodell einfach so nicht zufriedenstellend ist, einfach weil es keinen Gewinn abwirft, wenn es überhaupt irgendwie eine schwarze Null abwerfen würde. Da hat sich ja in den letzten Monaten ja drastisch was getan, vor allem nach den Streiks, ne? Also wir erinnern uns, Cityline eingestellt, schneller als geplant. Und im Zuge dessen.
Von heute auf morgen.
Mhm. Im Zuge dessen argumentiert man jetzt auch gerade wieder verstärkt, dass man also diese ganze Rotstrecke, so wie sie aktuell läuft bei der Lufthansa, nicht zu tragen ist. Da hatten wir, ich glaube, es war sogar letzte Woche, hatte sich ja der Franks geäußert im Lufthansa-Vorstand und hatte gesagt, ja, bis 2028 wird die Kurzstreckenflotte konsolidiert. Carsten Spohr, also Lufthansa-Group-Chef, hat das jetzt diese Woche auch nochmal spezifiziert und hat gesprochen, alleine vom nächsten Jahr von 15 Maschinen weniger, die auf der Kurz- und Mittelstrecke unterwegs sein sollen.
Also konzernweit, ne?
Genau. Gleichzeitig hat er aber auf der Langstrecke wieder Wachstum angekündigt.
Also ich finde das alles super spannend. Und also erstmal muss man es immer in einer Gruppe denken, ne?
Ja.
Also Lufthansa Group ist nicht synonym mit Lufthansa. Und wir hatten es ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erklärt, warum zum Beispiel nach der Einstellung von der Cityline auch relativ wenig weggefallen ist, obwohl man, ne, da waren ja 200.000 Sitze oder so, aber das war relativ wenig. Und es wurden halt auch nur Frequenzen rausgenommen in allermeisten, ja, Fällen.
Genau.
Und also sprich, wurde weniger geflogen und die Destinationen, die gab es halt trotzdem irgendwie alle noch.
Zumindest
also
wenn über irgendeinen anderen.
Genau. Ja. Also wenn du das im Lufthansa-Kontext siehst und du willst, weiß nicht, von Berlin nach Toulouse, so, dann hast du das halt vielleicht früher mit der City, ich konstruiere jetzt irgendwas, ne? Hast du das vielleicht früher mit der Cityline gemacht, bist über München geflogen nach Toulouse, so, und jetzt kannst du es halt vielleicht, ich spinne rum, ne? Ich weiß nicht, ob es die Verbindung gibt, aber dann eben mit der Austrian über Wien erreichen. Ne? Und so gibt es sozusagen in vielerlei Hinsicht immer irgendwie in diesem Konzernverbund mit diesen vielen verschiedenen Airlines irgendwie von irgendeinem Destinationsflughafen über einen dieser verschiedenen Group Hubs eine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Und da scheint also sozusagen noch eine ganze Menge an Sparpotenzial drin zu sein, auf das man eben sozusagen diese Flottengröße dann da auch verringern kann. Ich frage mich allerdings, die haben ja auch ganz viele A220s bestellt zum Beispiel.
Mhm. Ne? Für City Airlines.
Genau, die kommen ja dazu. Also ist diese Konsolidierung da an der Stelle, geht das dann wieder hoch, wenn die neuen Flugzeuge kommen? Oder
ja, gute
gehen
Frage.
Dann noch mehr alte
er hatte ja auch,
Maschinen raus?
Er hat ja auch, es ist ja jetzt auch dann parallel ja angekündigt worden, es war ja auch kein Geheimnis mehr, dass die City Line ja auch, also ich glaube, das, korrigiere mich ja, wenn ich jetzt da falsch bin, aber ich glaube, das war ja auch ein Argument gegen die Cityline schon immer, dass die CRJs vom Kosten-Nutzen-Faktor halt nicht ideal sind und ja dann, obwohl sie ja so jung sind, noch, glaube ich, so irgendwie so zwischen 10 und 15 Jahre alt jetzt, die Maschinen, die da in der Flotte sind.
Die 900er, ne?
Genau. Mhm. Dass die dann halt die Flotte verlassen werden. Das ist jetzt auch nochmal ganz konkret gemacht worden und hat gesagt, also die Flotte, die jetzt da noch besteht, die CRJ-900-Flotte, die soll jetzt verkauft werden. Da werden jetzt keine großen Verkaufserlöse erwartet. Naja, jetzt weiß ich aber auch nicht, ob das da auch mit reingerechnet
wird. Dass die Flugzeuge, die ja ohnehin gerade stehen.
Ja.
Ja, also ihr müsst auch wissen, dass es total spannend ist, dass wenn, also so Flugzeug-Nerds, ne, die wissen ja dann auf die Kommastelle genau, wie viele Flugzeuge irgendwelche Airlines haben. So und so viel davon, so und so viel davon und so. Aber das ist halt, wenn man das aus so einem Konzernblickwinkel aus betrachtet, immer ja nur so eine komplette Momentbetrachtung. Und da ändert sich ja im Wesentlichen, ich sag mal, von heute auf morgen ganz viel.
Ne? Ja.
Und deswegen betrachten die sowas immer nur so quasi zum Quartalsende oder so. Ne? Also immer, wenn du so Flottenauflistungen von der Lufthansa bekommst, dann ist das eigentlich immer irgendein alter Stand.
Ja.
Und dann reden die oftmals eben dann auch von der Zukunft in Relation zu diesem alten Stand und gar nicht unbedingt zu heute.
Ja.
Ja, also wenn du quasi, weiß nicht, bei CH Aviation reinguckst oder so, wo halt eine aktuelle Flottenliste ist, dann kannst du jetzt nicht sagen, okay, Flottenliste hier, minus 15% wäre dann das die neue Zielgröße. Muss man wahrscheinlich auf den letzten Jahres- oder Quartalsbericht gucken und darauf basiert dann eben diese Aussage. Das macht das Ganze auch immer noch mal ein bisschen komplex, wenn man das quasi nachverfolgen will, so als Journalist wie wir, um dann zu gucken, was meinen die eigentlich damit.
Ja, ich weiß, vielleicht erinnerst du dich ja noch, aber wir hatten ja vor gar nicht so langer Zeit diese Diskussion zwischen Lufthansa und den Gewerkschaften.
Ja, stimmt. Wie viele Flugzeuge sind es eigentlich?
Wo unterschiedliche Zählweisen an den Tag gelegt wurden. Und da liegt der Teufel im Detail, ne? Also, die Lufthansa zählt dann das und das und das gerade mal dazu in diesem Jahr und im nächsten Jahr kann es aber vielleicht schon wieder anders sein. Und
ja, da ging es irgendwie, die einen haben gezählt, was war irgendwie an einem Hub stationiert und die anderen haben gezählt, was ist wirklich tatsächlich in der Flotte, inklusive der dazu geleasten oder sowas.
Genau, keine Ahnung, ne? Ja, und da muss man dann halt wirklich aufpassen, da gibt es offensichtlich unterschiedliche Definitionen von.
Ja, naja, ist wie so oft, ne? Wir hatten das ja jetzt auch zum Beispiel bei Ryanair und Berlin, ne? Als es dann hier so und so viele Personen sind oder so und so viele Arbeitsplätze betrifft das. Und da geht es halt auch, ne? Die einen rechnen das in MRKs, also Mitarbeiterkapazitäten. Und wenn da halt zwei Leute sind, die jeweils halbtags arbeiten, dann ist das halt eine MRK.
Ja.
Und die Gewerkschaften rechnen das natürlich dann immer anders, weil die wollen es gerne möglichst hoch haben. Ja. Die sagen, das sind zwei Menschen, ne? Das sind dann, also, ne? Also, das, die einen reden dann immer von Arbeitsplätzen und die anderen immer von Arbeitnehmern oder so.
Ja.
Ne? Und, also, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Das ist, das geht alles so ein bisschen in die Richtung, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Ja.
Ne? Weil man kann es immer gerne irgendwie anders ausdrücken, nochmal gerade. Also, je größer sowas wird, desto einfacher ist es dann natürlich auch. Aber vielleicht noch ein Gedanken dazu, dass große Netzwerk-Airlines eigentlich ausschließlich oder fast ausschließlich Langstrecke irgendwie nur noch machen. Da gibt es auch ein Vorbild in Europa und das ist British Airways.
Mhm.
Ja, also die haben auch, also außer ihrer City Flyer oder wie sie da heißen, ne? Ist auch quasi so die Lufthansa City Airlines, wenn man so möchte, haben die auch im Wesentlichen keine kleineren Flugzeuge mehr.
Ne? Ja, man kann jetzt natürlich sagen, dass die Insel, ne, UK auch insgesamt ein bisschen kleiner ist, da ist das natürlich auch ein bisschen einfacher, dann auch nach London zu fahren. Mhm. Ne? Also ich bin ja auch einmal mal London-Manchester geflogen, die Strecke ist natürlich an sich schon ein Witz und das ist ja schon so mit wahrscheinlich die längste Innenstrecke da. Ist natürlich auch alles ein bisschen einfacher, aber Virgin Atlantic ist ja eigentlich auch ein Beispiel dafür, ne, dass die ja auch eigentlich nur ihre Langstrecken machen und sich dann ich weiß gar nicht, ob die groß feeden, also wahrscheinlich von British Airways, aber ab Berlin kann ich jetzt, glaube ich, keine Umsteigeverbindungen über London mit Virgin.
Sind die in irgendeiner Allianz eigentlich?
Die sind mittlerweile im SkyTeam, weil sie ja über Delta auch sehr stark angebunden sind. Na gut,
dann hast du da die Feeder wahrscheinlich. Ja. Aber ja, es gibt da einige Beispiele weltweit. Ja. Also letztendlich, ich meine, du kannst auch eine Emirates in den Topf werfen.
Ja.
Kein einziges Kurzstreckenflugzeug. Ja. Katar hat sogar ein paar.
Ja.
Aber auch, weiß nicht, sowas wie eine Singapore Airlines.
Ja.
Also die hatten ja, ich glaube, nach Corona hatten sie mal irgendwie
auch ein paar 7 kleinere 7 Maschinen. Haben sie dann mal sich geholt,
ja. Die haben dann zwar auch, ne, noch irgendwie, weiß nicht, Scoot hat ein paar kleinere, ne, also der Singapore Airlines Billigflieger und ja, aber auch hier Cathay Pacific und so, ne, das sind, also da gibt's relativ viele Beispiele. Ja, da geht
der
eigentlich
der Weg gerade eher so ein bisschen andersrum, dass man mal so ein paar Schmalrumflugzeuge sich holt für die Strecken, die dann aber auch eher so Sekundärziele denn eher erschließen sollen.
Die haben dann, glaube ich, noch diese Dragon Air oder wie sie heißt. Ne? Aber also eigentlich ist das ein relativ normaler Vorgang und der scheint irgendwie strategisch bei der Lufthansa Group irgendwie auch angelegt zu sein.
Ja.
Zumindest was die Lufthansa angeht.
Ja, und das setzt, wir sind ja beim Ton, setzt auch mehr und mehr den Ton ja auch gegenüber den Gewerkschaften. Ne? Und man macht da klar, also Wachstum könnt ihr euch zumindest in dem Segment eigentlich mittlerweile abschminken. Das wird sehr deutlich. Auf der Langstrecke sieht es immerhin noch anders aus. Wurde angekündigt, dass man da auch nochmal die Bestellung erhöhen möchte. Ist noch unklar, ob jetzt nun bei Airbus oder bei Boeing. Es geht konkret um die 777-9 oder die A350-1000. Da soll eine Entscheidung dann demnächst bevorstehen. Und dementsprechend natürlich ist da auch wieder die Standortentscheidung dran angeschlossen. Jetzt muss ich gerade kurz gucken, um es nicht außen durcheinander zu bringen. Genau, die 777 ist ausschließlich wäre die für Frankfurt vorgesehen. Bei der A350-1000 ist die wahrscheinlich eher in München stationiert, ist aber auch vorstellbar, dass sie auch nach Frankfurt kommen würde. Also man sieht auch da wieder, es ist jetzt nicht nur ausschließlich eine Flugzeugentscheidung, für welches Modell entscheide ich mich, sondern auch, was da strategisch eben wieder dahinter steckt.
Hängt immer ein ganzer Rattenschwanz noch hinten dran. Aber die 1000er A350 können ja wahrscheinlich auch von denselben Piloten geflogen werden wie die 900er.
Ich schätze doch, ja. Bei der 777 wäre es interessant, ob es da noch irgendwie
Synergien gibt.
Ja.
Bin ich ehrlich gesagt jetzt gerade überfragt.
Ey, wenn ihr das wisst, lasst uns das gerne mal wissen. Also es gibt ja 777-Piloten, die Cargo fliegen, aber da wird es ja wahrscheinlich niemanden geben, der nochmal Passage fliegt, oder?
Also Lufthansa Cargo ist ja eine andere Airline, von daher.
Ja.
Aber Simulatoren so, weiß nicht, ob man das umbauen kann.
Ja.
Naja. Aber es gibt doch X-Simulatoren, ne? Also von daher.
Ja. Dann zu guter Letzt hat Herr Spohr nochmal das Interesse an TAP unterstrichen. Wir haben jetzt, ne, also nehmen wir heute am 2. Juli auf. Ne? Ist heute der 1. oder 2. Juli?
Heute schon der 2.
Heute schon der 2.
Wir müssen den Kalender umdrehen.
Ja. Sie haben jetzt noch den Monat Zeit, also sowohl die Lufthansa Group als auch Air France KLM, um da jetzt das erste Angebot, was sie da schon gemacht haben, nochmal zu konkretisieren, zu finalisieren. Die Entscheidung wird dann schon Anfang September erwartet. So die erste Einschätzung Portugals war, also beide Angebote liegen relativ gleich auf, so sind beide wohl relativ attraktiv und auch wohl sehr ambitioniert. So jetzt zumindest erstmal so im ersten Schritt offensichtlich zufriedenstellend. Jetzt wird das alles fertig gemacht und finalisiert und letztendlich wahrscheinlich komplett ausgeschrieben, so. Also, ne, die Strategie jeweils, und dann bin ich gespannt, ob wir da wirklich Anfang September schon die Entscheidung sehen.
Ja, bleiben wir dran. Berichten wir euch dann, wenn es soweit ist.
Kalender du gleich umdrehen? Mal umdrehen? Ja, was haben wir denn überhaupt jetzt im Juli? Also haben wir was Passendes?
Also das wär's doch jetzt. Die 777X.
Ja. Alle werden jetzt nochmal getriggert.
Ja. Was haben wir denn eigentlich?
Es wäre witzig, wenn was Passendes jetzt drin wäre für den Juli.
Ah, eine Ryanair 737 haben wir.
Ach Mensch, na, guck mal. Aber was, da macht der Kalender heute die Überleitung.
Ja, wieso? Haben wir was zu Ryanair zu erzählen?
Ja.
Erzähl.
Ich war ja am BER die Woche.
Mhm.
Gab es ein großes Pressegespräch mit der Flughafenchefin, Aletta von Massenbach, und hat dann nochmal, ja, quasi zum Sommerferienbeginn, der ja jetzt hier nächste Woche in Berlin dann stattfindet, bisschen ringsherum erzählt, wie das erste Halbjahr lief, weil das wurde ja nun mal jetzt auch quasi damit abgeschlossen, das erste Halbjahr. Da auch nochmal erzählt, wie das so halt von Wetter schon Anfang des Jahres jetzt bis auch natürlich jetzt zum vergangenen Wochenende, wo es die absolut extreme Hitze gab. Zwischendrin natürlich der Ostkonflikt, der auch den BR trifft, Streiks bei Lufthansa, Cityline aus, auch da hat sie das so ein bisschen in Zahlen mal wiedergegeben. Und letztendlich war auch das Thema Ryanair nochmal ganz konkret, die ja nun, was ja auch schon gesagt, zum Winter dann ihre Basis hier schließen wird. Die 7 Flugzeuge werden abgezogen. Allein im November und Dezember fallen da so knapp 250.000 Sitzplätze weg. Im ganzen Winterflugplan erwartet der BER so 50% weniger Kapazität im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ist schon drastisch.
Aber 50% weniger Ryanair-Kapazität.
Ja, genau. Ne? Also weniger Ryanair-Kapazität.
Also nicht insgesamt. Ryanair war die, oder ist aktuell der größte, die größte aktuelle
einzelne Airline. So. Also Lufthansa Group argumentiert natürlich mit ihrer ganzen Gruppe.
Mhm. Ryanair als einzelne Airline jetzt wirklich die. Aber als größte, einzelne Airline ist Ryanair in Berlin die größte.
Ja.
Mit ja auch dann nur 7 stationierten Flugzeugen, aber eben ja auch Flugzeugen, die halt von anderen Basen nach Berlin reinfliegen. Ja. Das wird es auch weiterhin geben. Ne? Genau, also wenn man sagt, weiterhin, die schließen die Basis in Berlin, heißt das nicht, dass es jetzt keine Ryanair-Flüge mehr
gibt. Ja, auch den neuen Hangar dann
ab Berlin
gibt. Naja, der wird gut, natürlich genutzt.
Ja, das ist dann, da wird gewartet, ne? Also ein Wartungshangar. Das hat jetzt aber natürlich wenig damit zu tun, ob da auch regulärer Verkehr ist. Richtig, weil wenn du, ja, also zum Beispiel die Lufthansa hatte auch schon immer in Schönefeld da ihren Wartungshangar für 737, dann auch A320, obwohl sie halt nicht nach Schönefeld geflogen
ist.
Richtig. Ne? Also das hat relativ wenig damit zu tun. Ist nichtsdestotrotz natürlich auch irgendwie ein Commitment da an den Standort, und umso schader ist es, dass halt da jetzt die Basis eingestellt wird. Und für den Flughafen Berlin ist das natürlich ein weiterer Nackenschlag, muss man einfach so sagen. Wenn ich da so richtig reinhöre in die Branche an der Stelle, dann fühlen die sich auch ein bisschen ungerecht behandelt. Weiß nicht, hast du dazu auch nochmal was gesagt?
Ja, ich muss ganz kurz korrigieren, weil ich die Zahl sehe. Es sind November und Dezember 320.000 Plätze, nicht 250.000. Um das nochmal richtig zu stellen. Und ja, sie wurde darauf angesprochen, weil Ryanair ja unter anderem auch damit argumentierte, dass die Entgelte erhöht werden sollen, und in dem Rahmen hat Frau von Massenbach erstaunlich deutlich, also sie ist ja als Flughafenchefin schon auch möglichst natürlich auf, also ne,
das war alles, ja, aus,
genau, ja. Da hat sie aber schon also sehr klar gemacht, nee, es ist Quatsch, was die Ryanair da erzählt. Wenn man sich die Entgelteverordnung anguckt, dann kann man sagen, ja, die hat wohl um die 150 Unterpunkte, und da gibt es ein paar Kostenstellen, die sich erhöht haben, aber andere, die sich dann offensichtlich dann auch wieder, die offensichtlich auch wieder gesenkt wurden.
Naja, Berlin, und dementsprechend hat zum Beispiel hat man auch dann, also die Luftsicherheitsgebühren, ja, ne,
richtig,
zum Beispiel,
die sind deutlich gesunken.
Also für die Security ist, nachdem die das selber machen, deutlich gesunken.
Ja, Und dementsprechend gibt es keine Entgelterhöhung. Hm. Und sie hat auch nochmal gesagt, also seitdem der BE eröffnet hat, gab es nicht eine Erhöhung. Das müsste man so auch erstmal hinbekommen. Kann ich jetzt, ich weiß ja jetzt, habt jetzt keine Vergleichswerte, wie es bei anderen Flughäfen ist, aber klingt zumindest jetzt erstmal so, wo man sagen muss, ja klar, also Inflation und so haben wir alle mitbekommen. Und wenn der BER seit der Eröffnung keine Entgelterhöhung vorgenommen hat, dann ist das, finde ich, schon erstmal nicht schlecht. Und sie hat dann eben hinzugefügt, Berlin ist jetzt halt einfach gerade in diesem Jahr dran, um die politischen Interessen von Ryanair halt durchzusetzen. Wir hatten es im letzten Jahr in Hamburg.
Ja, die sehen sich so ein bisschen als Opfer jetzt auch, ja, der Ryanair-Politik.
Ja.
Und Ryanair streicht natürlich jetzt in Berlin einfach, weil, ja, es ist halt die Hauptstadt.
Richtig.
Und man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass Berlin auch im Vergleich mit anderen Standorten schon sehr teuer ist, einfach wegen dem BER und, ja, den ganzen Altlasten. Weiß nicht, war das Thema auch auf der Pressekonferenz, nee, irgendwie Entschuldung oder, nee, so?
Ich hatte noch überlegt, das zu fragen, aber war dann noch nicht der Rahmen Fass dafür, ja, und sie wollten, ja, dann noch alle, das gab ja dann noch einen Anschlusstermin noch mit Airport Control Center und so, und dann habe ich es, ja, sein lassen an, ja, dieser, ja, Stelle.
Nee, aber das ist ja auch so eine Diskussion immer wieder, ne? Also das ist halt ein Flughafen, der gehört Berlin, Brandenburg und dem Bund, ja, und die haben halt riesige finanzielle Probleme, die sich natürlich auch aus dem Fakt ergeben, dass der Flughafen für den Verkehr, der im Moment da ist, zu groß ist. Ja. Die aber auch daher rühren, dass einfach diese ganzen Altlasten, ne, aus diesem Drama der, ja, doch lange, lange verzögerten Eröffnung, dann ja auch immer noch wiegen. Ne?
Ja.
So, und da gibt es halt politische Überlegungen, ob man das nicht irgendwie vielleicht, ja, ich sag mal, über so eine Art Entschuldung oder sowas, da auch so eine Art Reset hinbekommt, auf das sozusagen dann das Operieren am Flughafen Berlin auch dann wieder ein Stück weit günstiger wird, einfach nur um sozusagen Verkehr wieder auch anzuziehen. Weil das ist natürlich eine Abwärtsspirale, ne? Also je teurer der Flughafen, desto weniger Verkehr hast du.
Ja.
Und wenn du halt, und jede Airline, die da weggeht, macht es halt letztendlich für den Rest dann noch teurer irgendwie, absehbar. Ja. Ne? Und das ist halt jetzt irgendwie nicht die beste Voraussetzung dafür, irgendwie mehr Verkehr ranzuholen.
Ja, ja, der Standort alleine ist offensichtlich dann auch einfach nicht überzeugend genug. Jetzt könntest du ja sagen, ey, das ist Berlin, das ist die Hauptstadt, jeder will doch wo hierher. Nein, offensichtlich nicht.
Naja, wir haben halt, also um ist halt Preis in Berlin schon immer so gewesen, dass wir halt, ja, wir sind halt so eine Insel im, ach, jetzt krieg ich wieder E-Mails, ne? Also wenn du dich in Berlin ins Auto setzt, dann kannst du in egal welche Richtung 2 Stunden fahren und da ist erstmal nicht so viel.
Ja.
Und das ist natürlich historisch gewachsen und wir sind halt, außer dass wir Hauptstadt sind, jetzt nicht unbedingt Nabel der Welt, also nicht unbedingt Wirtschaftsmetropole, nicht Bankenmetropole. Ja,
auch die Startup-Szene, muss man sagen, ist jetzt auch nicht mehr so krass hier am Flughafen.
Naja, aber das ist halt jetzt alles nicht, ne, das ist jetzt keine große Industrie rundherum und sowas, ne, das ist Geschäftsreisen gehen ohnehin zurück und, also das ist schon immer so gewesen, dass Berlin eher eine Incoming-Destination war. Incoming bedeutet an der Stelle, dass halt eher Leute nach Berlin fliegen, als dass Berliner irgendwo hinfliegen. Ja. Das ist immer eine ganz nette Diskussion, wenn ich irgendwie so, weiß nicht, wenn es dann zu Hause bei meinen Eltern oder so dann darum geht, ja, hier, keine Ahnung, die kommen nur, oder weiß nicht, Emirates will her oder so. Ja, na, wer soll denn da überall hinfliegen? Ne? Also das ist sozusagen für so einen normalen Berliner, der halt oftmals gerne davon ausgeht, dass er Nabel,
ja,
und Mittelpunkt der Welt ist.
Schöne Grüße an das Airlines.de-Forum und den BER-Thread, ja, immer wieder unterhaltsam damit zu lesen.
So, was aber, sorry, liebe Mitberliner, ne, ist halt leider nicht, ja, so. Ne? Also Berlin ist halt jetzt nicht der Nabel der Welt. So, und deswegen, aber es kommen halt trotzdem immer noch sehr viele Leute gerne nach Berlin, einfach weil es ja auch vergleichsbar günstig ist, hier zu feiern und zu urlauben, sich das mal anzugucken und so weiter.
Ja.
So, und das bedeutet, es ist halt eine klassische Incoming-Destination. So, deswegen haben wir auch relativ wenig Nachfrage hier im Premium-Bereich und so. Ne? Also das ist einfach so.
Ja.
Ne? Aber jetzt haben wir genug, glaube ich, wieder Lokalpatriotismus versprüht.
Ja, wir können noch anfügen, das, was Frau von Massenbach angefügt hat. Ne? Also sie hat es jetzt nicht 1:1 quasi gesagt, ja, die Lücke, die Ryanair hinterlässt, die füllen jetzt hier andere aus, aber sie hat es schon geschickt hervorgehoben, nämlich die Wizz Air, die hier gerade wirklich massiv in Berlin reinkommt und deutlich Kapazitäten aufbaut. Das ist jetzt alleine im aktuellen Sommerflugplan 90% plus Kapazität im Vergleich zum Sommer. Ja, es ist auch immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Aber man muss sagen, die Russ Air hat offensichtlich hier Gefallen an Berlin gefunden. Die Eurowings hat das ja auch schon immer gemacht. Ne? Wenn die Ryan ja irgendwie angekündigt hat, dass sie hier wieder dies und das streicht, dann war die Eurowings eigentlich immer die erste, die gesagt hat, ja, hier kommen, wir schicken nochmal ein Flugzeug nach Berlin und würden nochmal die und die Destination aufnehmen. Die Russ Air macht das offensichtlich auch, nur ein bisschen stiller und heimlicher. Und ich fand das schon interessant, wie stark hervorgehoben das die Frau von Massenbach dann an der Stelle hat, weil sie dann, die wisst ja da, ja, hier, das ist eine ganz tolle Fluggesellschaft aus Ungarn und so, gerade hier auch florieren und so. Ne? Wir haben oft auch über Wisst gesprochen, die sich da gerade auch irgendwie neu finden muss und ja, offensichtlich ist das jetzt gerade noch ein Ansatz für sie.
Ich fand an der Meldung eigentlich gar nicht so aufregend, dass Wizz Air jetzt irgendwie mehr nach Berlin kommt. Einfach weil die haben immer noch, also die hatten ja ganz große Probleme mit diesen Geared Turbofan Flugzeugen, Triebwerken, weil sie halt eine sehr, sehr moderne Flotte haben. Das löst sich so langsam in Wohlgefallen auf, deswegen kriegen die mal mehr Kapazität und die müssen halt irgendwo fliegen. Ja. Deswegen ist irgendwie logisch, dass die dann auch irgendwie nach Berlin kommen oder sowas. Mich hat eigentlich eher überrascht, welche Destinationen das so sind. Ne? Bei Wizz Air hast du normalerweise irgendwie so komplett nur so Osteuropa-Destinationen, wo ich ehrlich gesagt manchmal auch erstmal nachgucken muss, wo es überhaupt liegt. Ist immer wieder interessant, dass man da lernt man wirklich viel dazu. Also als jemand, der ja westdeutsch
ja
aufgewachsen, die kennen das alles nicht, ne? Und oder vieles davon nicht. Jetzt ist aber auch sowas wie, weiß nicht, Italien dabei.
Ja, also noch nicht, aber das hatte Frau von Massenbach schon angekündigt, dass sie da gerade in tiefen Gesprächen mit Wizz Air sind, weil Wizz Air in Italien an sich schon sehr stark vertreten ist und ich glaube, einige Italienstrecken bei dem Ryanair aussetzlich hier dann halt in Berlin halt wegfallen. Und die Lücke will man offensichtlich füllen. Also da scheint auch der BER proaktiv drauf zuzugehen und sagt, wollt ihr nicht und so. Und das scheint zumindest positiv auszusehen. Und das wäre schon spannend. Also da hast du absolut recht.
Ja, müssen wir mal gucken.
Berlin-Italien mit Wizz Air ist jetzt nicht so typisch.
Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob da irgendwie hat der Flughafen Berlin irgendwelche Programme für so neue Strecken und so? Dass du da nicht
wissentlich.
Dass du da einen Zuschuss kriegst, weiß gar nicht, weil Wizz Air ist natürlich auch dafür bekannt, berühmt-berüchtigt, dass man halt gerne mal so Incentives mitnimmt und dann auch sofort wieder weg ist, ne? Siehe Frankfurt zum Beispiel. Ja. Aber werden wir mal sehen, ne? Wie sich das alles weiterentwickelt, fand ich zumindest ein interessantes Thema.
Du hattest in meiner Abwesenheit, wo ich am BER war, hast du dich um die Meldung gekümmert, SAS?
Stimmt,
kauft ordentlich ein und das ist an sich erstmal schon speziell, weil das SAS in der Form jetzt zumindest für die Langstrecke schon lange nicht mehr gemacht hat und auch in der Hülle und Fülle. Und weil man sicherlich auch sagen kann, dass so Norddeutschland da auch nochmal ein besonderes Auge drauf werfen muss. Aber vielleicht fangen wir erstmal bei der Bestellung an sich an. Es geht um bis zu 40 Langstreckenflugzeuge, 18 davon A330 Neos. Und der Rest A330-100. Ja. Kannst du das ein bisschen aufdröseln?
Weil wir hatten uns ja auch ein bisschen mehr zu erzählen.
Wir haben uns ja schon intern ein bisschen dazu ausgetauscht.
Ja, aber die Meldung kam gleich vormittags über Agenturen. Da stand aber noch nichts von wegen, welche Flugzeuge nehmen denn eigentlich?
Ja.
Ne?
Da stand einfach nur 40 Flugzeuge.
Bis zu 40.
Ach so, okay. Ne?
So. Und also das hatten die offensichtlich dann schon so aus Kreisen, ne? Heißt das dann immer. Also quasi, die kennen dann da irgendjemand, der da bei der SAS ist oder bei
Airbus.
Bei Airbus. An dieser Stelle wird sich dann gleich noch bewahrheiten, dass sie offensichtlich jemand bei SAS kann und nicht nur bei Airbus. Aber dazu gleich mehr. Und dann heißt es mal, ne, aus Kreisen hat man erfahren, ne, wenn ihr das lest, das heißt sozusagen,
man hat einen Insider,
der darf nicht genannt werden. Ja. So, und dann ist das sozusagen schon klar. Und kam halt irgendwie so und ich so, da steht gar nicht drin, welche Flugzeuge und wann und so. Ne?
Ja.
Und habe ich ein bisschen nochmal nachrecherchiert und dann habe ich gesehen, dass wir im Februar schon geschrieben haben, dass die halt mit Boeing und mit Airbus verhandeln. War mir gar nicht mehr so offen, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und damals ging es halt um A350 und 777X. Ne? Und habe ich dann so reingeschrieben, ne, dass die halt Anfang des Jahres in die Richtung gegangen sind. Dann habe ich halt ein SAS A350 als Bild dazu gesetzt und dann habe ich wieder andere Sachen gemacht und dann kam aber irgendwann dann die Pressemitteilung dann von SAS, ne? Und da stand dann halt drin, ne, bis zu 40 Maschinen, aber, und jetzt kommt's, ein Mix aus 9 A350, Entschuldigung, ein Mix aus 9 A330-900, ne, also A330 ja. Neo, und jetzt schreibe ich mal, sag ich mal in Klammern, gebrauchten Fragezeichen, keine Ahnung, wurde nämlich nicht neuer definiert, auch auf Nachfrage dann nicht, A330. 300er. Ja. Und die werden sie sich halt irgendwie am Leasingmarkt oder sowas kurzfristig wahrscheinlich
so,
holen. Denn dann hat es auch nicht lange gedauert, dass Airbus ihre Pressemitteilung verschickt hat. Und Airbus hat halt nur von diesen 18-9 A330-900, also den Neos, gesprochen. Und da waren halt keine 330er dabei. Der alten Generation, ich glaube, die baut Airbus auch gar nicht.
Wir hatten uns das gefragt, ne? Bauen die überhaupt noch? Also ich würde jetzt auch denken, wäre es ein bisschen komisch, wenn die da noch zwei Fertigungslinien parallel laufen lassen.
Nee,
einmal die alte, einmal die neue.
Es gibt ja auch immer wieder mal die Möglichkeit, dass irgendeine Airline sowas bei Airbus liest oder so.
Ja.
Ne? Also, oder irgendwie, egal. Ne? Also das hätte ja auch sein können, dass die auch irgendwie von Airbus kommen oder aus dem Umfeld, wurde aber gar nicht thematisiert. Und wie gesagt, dann nochmal bei SAS auch nachgefragt und so weiter, aber zu den 330ern sagen sie gar nichts, die besorgen sie am Markt. Ne? So.
Ganz kurz zum Reingrätschen, du hast ja gesagt, das war ja eigentlich mal A350 oder 777 ja mal im Gespräch. Wenn so Airlines überlegen oder auch tatsächlich festbestellen, denkst du auch immer so drüber nach, wie denn Delivery in dem jeweiligen Flugzeug aussieht? Aha. Und denkst du denn, also im SAS-Fall, die 777 würde nicht passen.
Meinst
optisch.
Du nicht?
Ich finde, das sieht, als würde, wenn ich mir so vorstelle, wenn ich denke, nee, das ist kein passendes Flugzeug optisch für euch.
Ja.
Sucht euch mal ein anderes aus.
Ach, fehlt mir jetzt die.
Machst du das? Also erstmal offensichtlich machst du das nicht.
Nee, überhaupt
nicht. Ich mach das immer.
Ja?
Ich denke mir immer drüber nach, passt das? Sieht das optisch gut aus? Kann man das machen? Ja oder nein?
Na, lass, du kannst
für mich die ja entscheidende Frage, wenn ich Flugzeuge kaufen würde, nur nach Optik.
Du machst ja meinen KI-Song der Woche, dann kannst du ja auch einfach mal sowas von KI generieren lassen, wie das aussehen würde.
Ja,
kommt bestimmt stimmt, was Gutes bei raus.
Ja.
Ja. Das Cover A350 haben wir doch so gemacht. Ne?
Ja, die sieht auch gut aus.
Die sieht sogar ganz gut
aus. Als 777 könnte ich mir die wieder nicht vorstellen.
Nee.
So Lufthansa in einem 777 sieht wieder gut aus.
Ja. Naja, vieles an der Stelle, vieles ist daher auch Gewohnheitssache.
Ja, aber oder, ey, oder wenn ihr da genauso dumm seid wie ich, lasst es mich wissen.
Ja, also sieht die 777, würde die auch als SAS gut aussehen, ja oder nein? Oder müsste SAS dann mit dem neuen Flugzeug eine neue Livery einführen? Ne? Wäre ja auch immer nochmal eine Option.
So ist es. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, mit dieser Flottenentscheidung, es ist nicht mitgeteilt worden, aber man könnte es sich denken, wird wahrscheinlich vor allem weiter Dänemark profitieren.
Ja, die bauen ja den Hub in Kopenhagen
genau, aus. Genau, sie hatten zumindest im Rahmen dessen diese Ankündigung auch nochmal gesagt, sodass Kopenhagen verstärkt halt der Fokus sein soll. Das ist auch an sich nichts Neues. Also seitdem Air France KLM da reingegangen ist, ist das eigentlich so spätestens die Strategie gewesen, in Oslo und in Stockholm ein bisschen zurückzufahren, beziehungsweise nicht unbedingt zurückzufahren, aber da ist kaum bis kein Wachstum mehr zu sehen. In Kopenhagen ist das ganz anders und deswegen meinte ich auch so für Norddeutschland, also wenn man alleine von Berlin aus nach Kopenhagen fliegt, das ist halt nicht mal eine Dreiviertelstunde.
Mhm.
Ist halt eigentlich schon auch ein interessanter und attraktiver Umsteigeflughafen, der irgendwie ganz oft noch so ein bisschen hinten runterfällt, oder?
Naja, ich weiß noch mal, also kleine Anekdote vielleicht, ich bin mal mit EasyJet, weiß gar nicht, ob die das immer noch anbieten, Berlin-Kopenhagen geflogen. Und da hat dann sich der Kapitän gemeldet, Leute, das war heute der kürzeste Kopenhagen, also Berlin-Kopenhagen-Flug hier, den er zumindest, ich weiß gar nicht mehr, oder also irgendeinen Rekord haben sie gebrochen, weil halt Wind genau richtig, kein Verkehr, keiner. Also wir waren irgendwie über eine halbe Stunde oder sowas da. Und das nehme ich immer ganz gerne als auch so Beispiel für, was halt Luftfahrt kann. Im Gegensatz zu allen anderen Transportmitteln. Ja, also du kannst halt im Wesentlichen in einer guten halben Stunde in Berlin einsteigen und in einem anderen Land aussteigen, ne?
Ja.
Wo es anderes Geld gibt, wo die Würste röter beziehungsweise grüner sind, ja? Wo quasi eine andere Sprache da ist, ne? So, wo ja viele Dinge anders sind.
Ja.
Du weißt, wie es eigentlich weitergeht, aber das kann ich jetzt hier nicht bringen. Und das ist halt was du halt, also gerade wenn auch noch Wasser dazwischen ist oder sowas, kriegst du halt mit nichts anderem hin. Ne?
Ja.
Wann ist denn dieser Fehmarnbelt-Tunnel, ne? Der bist du nicht drin. Ne?
Nee, keine Ahnung.
Aber da wird ja auch schon lange dran gebaut. Ich habe irgendwas mitbekommen, dass es wohl auf deutscher Seite stockt. Aber das ist dann natürlich auch nochmal ganz interessant für Kopenhagen. Ne? Ja. Also für sozusagen Leute aus Norddeutschland, die eben dann da nochmal deutlich schneller auch mit dem Auto da irgendwo in die Richtung Kopenhagen dann ja auch kommen.
Ja. Ja, es gibt ja auch mehr und mehr Zugverbindungen, ne, aus Deutschland raus nach Kopenhagen. Also ich glaube, diese tschechische Verbindung von Prag über Dresden, Berlin nach Hamburg, die wird jetzt auch nach Kopenhagen verlängert.
Ja, aber das dauert ja ewig.
Das dauert halt ewig, ne? Also allein von Hamburg bist du, glaube ich, noch so 4 Stunden noch unterwegs.
Ja, also das ist jetzt nicht so, also ganz ehrlich, das ist jetzt nichts irgendwie, um von Berlin nach Kopenhagen zum Flughafen zu fahren. Natürlich nicht,
ne? Das macht nochmal den Unterschied halt wirklich nochmal deutlich, ne? Also man könnte ja denken, also auch über Land ist das jetzt offensichtlich nicht so weit weg, aber ey,
ja, das ist schon krass. War das nicht noch Kopenhagen, wo dieser Diesel-ICE hingefahren ist?
Ja, ganz früher, ne? Dieser da gab es dann so einen Sonder-ICE, ja, stimmt.
Jetzt vielleicht mal ein bisschen abweichendes Thema, aber ich habe noch nie verstanden, warum man mit einer Eisenbahn auf eine Fähre fahren muss. Um auf der anderen Seite weiterzufahren. Ja. Also jetzt mal, also ganz ehrlich, weil, also wenn das jetzt keine Güterwaggons sind oder so, wo irgendwie, keine Ahnung, Schüttgut drin ist oder so, oder irgendwas drauf ist, was man halt nicht abladen und umladen könnte. So, aber alle Eisenbahnverbindungen, die ich kenne, mit allen Fähren, die ich kenne, schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn das irgendwo anders sein sollte, sind halt immer so koordiniert, dass die Leute aussteigen müssen aus dem Zug, ihr ganzes Gepäck mitschleppen und quasi per Pedes in dieses Schiff umsteigen, während dann die Waggons oder im Falle dieses Diesel-ICE, ja der ganze Zug, auf die Fähre fährt, leer, dann stundenlang über das Wasser gurkt und, dann, ne, und auf der anderen Seite quasi wieder rausfährt in so einer Art in so einem kleinen Bahnhof, wo dann alle wieder
alle einsteigen, bitte?
Laufenderweise mit ihrem Gepäck und sowas in diesen Zug wieder einsteigen und dann weiterzufahren.
Ja.
Und das ist doch sowas von, ich sag mal, ineffizient.
Ja, warum gibt's nicht einfach einen Zug auf der anderen Seite?
Genau, oder? Also erklärt mir das wirklich, wenn hier einer aus der Bahnbubble zuguckt, warum fährt man nicht dann einfach mit dem Zug bis ran an die Fähre, lässt alle aussteigen, dann sitzen die auf dem Schiff, der Zug kann wieder zurückfahren, dann sitzen die auf dem Schiff und auf der anderen Seite, wenn die Fähre ankommt, steht dann da halt ein Zug und dann steigen die da alle ein, dann geht's irgendwie weiter. Ja. Also ich, keine Ahnung, ich meine, es kann ja nur nicht irgendwie an der Sitzplatzreservierung hängen oder irgendwie sowas. Also im Zweifel hast du halt zwei identischen
Zug dahin, ja.
Ne, also das habe ich nie verstanden.
Ja.
Ne, und das verstehe ich auch weiterhin
nicht.
Ich habe auch weiterhin nicht verstanden, warum man Diesel-ICE braucht und sowas, ne? Also ist jetzt auch für die Umwelt nicht unbedingt das Beste. Aber den gibt's ja auch nicht mehr. Ich glaube, der fährt noch als Forschungszug oder so.
Wie ist das denn eigentlich? Ist dann über dem ICE dann eigentlich heißer, wenn da diese ICE da fährt?
Ja, na, aber hallo. Ja, das ist super heiß.
Ja, stell dir vor, der fährt über eine Brücke da drunter, ist dann richtig heiß.
Ja, wobei, ganz ehrlich, ich will mich gar nicht darüber so sehr, also ich habe auch, ne, ich habe auch E-Mails von irgendwelchen Professoren bekommen oder so, die ich jetzt auch nicht mit Namen nenne, die quasi gesagt haben, ja, ist schon was dran, ne? Also da kommt natürlich eine gewisse Energiemenge in die Atmosphäre und dann muss man es halt dem Meteorologen überlassen, das weiter zu erforschen. Aber mein, wie ich hoffe, gesunder Menschenverstand sagt mir halt, dass es dadurch in Hamburg etliche Kilometer weiter in dem Moment 5 Grad wärmer werden kann. So, und das war ja im Wesentlichen die Aussage der Pressemitteilung. Und deswegen habe ich das halt als Bullshit bezeichnet.
Ja.
So, dass natürlich das insgesamt irgendwie, ne, oder wenn du halt Auto denkst oder so, ne, angenommen, du hast einen Stau auf der Autobahn, na klar, wenn die dann da alle stehen, Klimaanlage ist an und so und alle, ne, alle Motoren brummen oder so, dass es dann da regional in einem ganz engen Kreis dann irgendwie natürlich wärmer ist als irgendwo nicht, ist schon klar, aber ich glaube, dass wenn da jetzt die Autobahn da ist, dass dann auch schon wahrscheinlich 10 Kilometer weiter in so einem Dorf dann irgendwie schon wieder nicht mehr so die, ne, Auswirkungen haben sollen, würde und so weiter. Aber ich fand's halt besonders lächerlich einfach, weil dann egal.
Ich habe schon gerade gesagt, wir haben heute offensichtlich eine Menge Fragen an euch. Ihr seid aber nochmal aufgerufen, weil wir haben es noch nicht geschafft, die Spezialfolge aufzurufen. Also nochmal eure Chance. Nochmal jetzt übers Wochenende die letzten Fragen, die euch noch auf den Lippen brennen, unter den Fingern jucken, nochmal richtig schön in die Tasten reinzuhauen.
Genau. Was ist in Davids Kindheit schiefgelaufen, dass der so ein Arschloch ist?
Ja. Ja. Das würde mich aber auch mal interessieren.
Na, dann also schreib du das,
die Frage.
Dann schreib du das und mit irgendeinem Alias.
Schmalexander Schmink fragt.
Ja, wir hatten auch schon die Frage, warum wir uns immer hier irgendwie
Phallus-Symbole auf den Kopf setzen.
Ich habe aber ernsthaft noch nie drüber nachgedacht, dass jetzt ein relativ billiger Podcast-Kopfhörer als Phallus-Symbol durchgeht.
Also ohne in Detail zu gehen, braucht das schon sehr viel Vorstellungskraft für, aber ist okay, dass ich da ein Phallus-Symbol drin erkenne.
Denn was ziehen das sich denn die Leute über ein Phallus?
Ja.
Ja. Was so ähnlich aussieht, keine Ahnung. Ne? Also,
auf jeden Fall kann man
uns jetzt Dickheads nennen. Nee, die Frage, die wir daraus ableiten und in den Fragenkatalog mit aufnehmen, ist, warum tragen so viele Podcaster einen Kopfhörer? Die ist relativ einfach zu beantworten.
Weil kommt ich dann gerne aber Musik in der, höre, nicht
mal. Ja, genau. Ja, genau. Und ich trage den, damit ich dich nicht hören muss.
Ich bin DJ und habe hier unterm Tisch nebenbei, lege ich noch auf. Ja, genau. Da muss aber was inzwischen reinhören.
Ja. Nee.
Nee, also wir nehmen die Frage mit.
Die Frage nehmen wir natürlich mit auf, die wird dann ernsthaft beantwortet. Wir haben auch schon relativ viele Fragen so bekommen aus dem, also nicht nur unten runtergeschrieben, sondern auch per E-Mail.
Ja.
Beziehungsweise, wie gesagt, auch einfach nur so per in der direkten Kommunikation, ne, weil wir auch relativ viel rumrennen und Leute treffen. Also vielen Dank dafür. Ja. Ne, wir freuen uns immer. Also ich freue mich wirklich schon auf
Ich bin auch sehr gespannt. Also haut noch raus. Genau. Wir sind für sämtliche Fragen offen.
Ja.
Egal, wie intim sie werden.
Nee, aber weiß nicht. Also ne, so Entstehungsgeschichte Airline, das ist, ist sehr, sehr viel.
Ja.
Einer hat auch gefragt, hier, seit wann wir den Kalender machen und sowas. Ne? Also das suche ich auch alles raus. Und
Also seid ihr gefragt.
Freuen wir uns auf die Fragen, die da kommen.
Wenn ihr euch dann schon mal auf Airliners verirrt, dann seht ihr auch das aktuelle Magazin für die Woche.
Stimmt, da ist es. Tada!
Wir haben den Martin Gauss auf dem Cover. Sag mal,
jetzt hör warte, auf. Ich rede, dann schaltet's auf mich. Nee, warte, ich mach einfach mal manuell hier kurz. So, da ist er. Ich muss meine Augen verstecken und dann zack, da ist er, der Martin Gauss. Den kennen viele.
Aha.
In Deutschland, weil es halt ein Deutscher ist.
Mr. H220.
Und es ist auch so, dass der halt sehr, sehr lange jetzt bei AirBaltic war und wir ihn da ja auch schon ständig interviewt haben. Und der ist jetzt zu Gulf Air gewechselt.
Und hat da erstmal eine anständige Aufgabe zu lösen gehabt.
Ja, genau. Also Gulf Air Bahrain, ne, da war der Martin Gauss dann da. Gerade mal irgendwie, was war da gesagt?
Ja, drei November Wochen oder so? Ne?
Oder drei Monate. Ja. Ne? Ja. 3 Monate da und dann war halt Nahostkrieg.
Ja.
Und Bahrain war halt ganz besonders betroffen.
Jo.
Ja. Magst du ein bisschen mehr zu erzählen, was er uns in dem Interview erzählt hat?
Das war, genau, also es war, ich glaube, 40 Tage war der Luftraum in und um Bahrain gesperrt. Dementsprechend musste man sich natürlich überlegen, was man jetzt mit dem eigenen Flugbetrieb macht. Und man hatte dann, relativ schnell entschieden, den ganzen Ops halt aus dem Bahrain nach Dammam zu verlegen. Also jeder, der sich da so ein bisschen auskennt, das ist quasi die nächste Stadt denn auf dem Festland in Saudi-Arabien schon. Fährt, glaube ich, so ungefähr 1,5 Stunden inklusive Grenzkontrolle fährt man dann darüber. Deswegen ist der Bahrain auch so unter Menschen aus Saudi-Arabien so beliebt, weil die gerne zum Wochenende rüberfahren und dann in Bahrain feiern, weil man da Alkohol trinken kann.
Ist ein bisschen relaxter
da. Und dementsprechend ist aber Gulf Air dann halt umgezogen nach Dammam, hat die Flugzeuge da in einer Nacht- und Nebelaktion rausgeflogen und die Flugzeuge, die sowieso schon im Ausland waren, dann halt natürlich auch da eingebracht und hat dann da, möglichst schnell eine eigene Zentrale da aufgebaut, hat versucht dann auch in Bahrain zu versuchen, die Leute dann, die halt da rausholen, dann über einen Bustransfer nach Dammam zu shutteln, mit entsprechenden Sicherheitspunkten auch in der Stadt und so, wo sie dann einchecken konnten und man hat dann halt auch im Umkehrschluss dann auch versucht, den Bahrain mit wichtigen Lebensmitteln und notwendigen Gütern zu versorgen, auch das haben sie dann geschafft.
Ja, das fand ich ganz interessant, dass es da, also bei Gulf Air, du hast eben Gulf Air gesagt, wie sagt man dann?
Gulf.
Ja. Bahrain, musst du auch sagen.
Ja, man muss eigentlich Bahrain sagen, ja.
Ich fand ganz spannend, wie sozusagen diese nationale Airline da auch wirklich offensichtlich lebenswichtig ist.
Ja.
Einfach eben, um das Land zu versorgen.
Ja.
Und deswegen war das halt super wichtig, dass die das irgendwie hinbekommen haben, da weiter unterwegs zu sein. Golf Air ist ja eigentlich so der originäre, der OG.
Ja, sollte eigentlich mal die große.
Ist der OG Golf Carrier, werden, wenn man ja so möchte, ne?
Also deswegen heißen sie vielleicht ja auch genauso, ne?
Naja.
Und ja, irgendwann haben sie sich dann die VAE und Katar und so entschieden, doch ihre eigene Fluggesellschaft zu gründen. Aber das sollte eigentlich mal die ganz große werden. Dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, warum ausgerechnet so ein kleiner Staat wie der Bahrain da seine eigene Fluggesellschaft haben muss. Genau die Aufgabe, die stellt sich da jetzt auch Martin Gauss mit seiner Strategie und hat das auch nochmal deutlich gemacht, warum das nötig ist. Ja, jetzt nicht zuletzt durch den Konflikt auch nochmal gezeigt, sondern auch darüber hinaus strategisch die Fluggesellschaft so weiter ausbauen, dass sie da ihren Stellenwert hat und natürlich vor allem als Umsteigefluggesellschaft dann fungieren wird.
Ja, und ob die A220 kaufen, lest ihr in unserem Interview.
Genau. Ne?
Was hatten wir noch in unserem Magazin?
War die große Feierstunde, ne? Haben wir alle nicht mitbekommen, weil wahrscheinlich alle noch so traurig waren.
Ach, Kacke,
nach dem WM aus. Aber gestern, also Mittwoch, war ja große Luftverkehrssteuersenkung. Habt ihr das gehört, wie die Party hier abging in Berlin?
Ja, alle haben gefeiert, die Sektkorken sind geknallt.
Ey, war ausverkauft.
Und, ja, und eigentlich, ich meine, ab heute ist auch unglaublich viel mehr Luftverkehr
als
auch so innerdeutscher Luftverkehr.
Ist alles gleich wieder heißer geworden heute.
Ja, es ist gleich wieder heißer geworden. Da hast du jetzt wieder. Aber natürlich ist überhaupt nichts passiert, außer dass es trotzdem heißer geworden ist wieder. Aber ist ein Tropfen, ne? Auf den heißen Stein, um in der Metapher zu bleiben. Und haben wir auch schon viel drüber geredet hier in dem Podcast. Also Luftverkehrssteuer wurde halt die letzte Erhöhung teilweise zurückgenommen, so wie es ungefähr versprochen war. Und jetzt muss natürlich irgendwie die Branche darauf irgendwie so ein bisschen reagieren. Und der Joachim Lang hat wieder einen Gastartikel jetzt auch geschrieben dazu. Hat seinen
Standpunkt klar gemacht.
BDL, Hauptgeschäftsführer, könnt ihr auch nachlesen im neuen Magazin. Und wir gestartet haben, ist eine neue Serie. Ne? Ja. Also eine neue Serie zusammen mit unserem wissenschaftlichen Partner, der German Aviation Research Society. Danke an Tolga, dass du das wieder so cool koordiniert hast. Haben wir gerade vielleicht so ein bisschen auch Glück gehabt, dass es halt eigentlich wieder diesen aktuellen Aufhänger gibt mit der Emirates, die ja so gerne mehr nach Deutschland und nach Berlin oder auch nach Stuttgart fliegen wollen würde, und die Lufthansa das halt nicht so gerne hätte. Weil es geht in dieser neuen Artikelserie, die halt wirklich so Deep Dive-Artikel beinhaltet, um das Thema Luftverkehrsrechte.
Ja.
Ne? Also wie sind die eigentlich aufgebaut, wie kam es dazu und so weiter. Da ist jetzt der erste Artikel dieser Serie,
der Impulsartikel,
der das Ganze so ein bisschen generell einordnet, ist jetzt erschienen. Und das ist also der Auftaktartikel einer ganzen Serie von, ich weiß gar nicht mehr, 6 oder 7 Artikeln.
Ja, wir gucken gerade, ob wir vielleicht sogar noch einen hinzunehmen.
Ja, okay, cool. Die kommen jetzt alle, 2 Wochen oder so?
Jede Woche kommt
einer. Jede Woche sogar, okay. Ja. Also über den Sommer sozusagen könnt ihr euch so richtig einlesen in dieses Thema Luftverkehrsabkommen und dann seid ihr da fit und
klasse. Genau, also 2 Sachen können wir ja gleich noch dazu sagen. Magazin geht natürlich jetzt in diesem Sommer weiter, braucht euch keine Sorgen machen, obwohl David dann jetzt auch bald im Urlaub ist. Ich krieg das gewuppt, mache ich mal halt Fußball oder so halt mal rein, ne? Nein, wir haben ganz viele Artikel vorbereitet.
Nee, haben wir alles vorbereitet.
Kommen spannende Sachen und du hast gerade Tolga schon angesprochen und wir sind ja hier schon fleißig am Vorbereiten der Podcasts für deine Urlaubszeit und du hast dich unter anderem auch mit Tolga hier hingesetzt. Also ihr werdet ihn auch mal Tolga eigentlich kennenlernen.
Ja, also Tolga, wie gesagt, Dr. Tolga Ökü ist hier bei uns das Bindeglied zum GAS, weil er da im Vorstand sitzt. Ne? Der GAS ist so eine Vereinigung von Luftfahrtwirtschaftswissenschaftlern.
Ne? Aus der ganzen Welt.
Aus der ganzen Welt mittlerweile. Und Tolga ist Aviation Management Dozent an der EU hier in Berlin und unterstützt uns an der Stelle aber eben. Und mit Tolga habe ich mich hingesetzt. Die Folge kriegt er dann auf die Ohren, wenn ich im Urlaub bin. Und habe mit ihm über Regionalflughäfen gesprochen, weil das ist sein Feld der Expertise. Da hat er auch promoviert und so weiter. Wie die effizienter werden können, was so die Herausforderungen sind rund um Regionalflughäfen und was vor allem auch die neue Iteration der EU-Beihilferichtlinien bedeutet. Und das wird wieder so ein Deep Dive Podcast, wo es also wirklich monothematisch nur um dieses Thema geht. Und das haben wir gestern aufgenommen, hat mir sehr viel Freude bereitet, weil ich auch wieder viel gelernt habe. Und das kriegt ihr dann später auf die Ohren. Wir haben generell, wollen wir das jetzt schon mal erzählen? Also wir haben ganz generell gemerkt, dass wenn man hier einen Gast zu sitzen hat, ja, das irgendwie nicht so einfach ist, mit dem irgendwie, ich sag mal, so einen normalen Gedankenflug-Podcast zu machen, einfach weil die Gäste in der Regel da ja nicht so tief drin sind in diesem täglichen Doing. Die haben halt in der Regel ein besonderes Expertisefeld. Und dann sollte man auch dieses Feld eigentlich nicht groß verlassen und da eben Deep Dive zu machen, und dann ist das monothematisch und das nennen wir dann irgendwie Gedankenflüge Spezial oder Gedankenflüge Deep Dive oder
Brennpunkt.
Ja. Nee. Oder aber auch, wenn es einfach um die Person an sich geht oder so, dann nennen wir das irgendwie, keine Ahnung, Gedankenflüge persönlich oder so. Ne, und so dieses normale Gedankenflüge-Format, wir labern so ein bisschen.
Was wir heute wieder machen.
Mit hier dem 0,3er Glas Wodka in der Hand. Wie wenn wir in einer Bar sitzen würden über die Woche. So, das ist halt unser OG-Gedankenflüge-Podcast dann. Ne?
Naja. Ja.
So, also das ist sozusagen da schon mal eine Sache, die wir irgendwie verändern werden. Und du setzt dich jetzt gleich im Anschluss, ne? Deswegen hast du auch schon dein Japan-T-Shirt an.
Richtig.
Mit unserem Andy, dem Andreas, nochmal zusammen, denn ihr beide seid ja große Asien-Fans und ihr seid halt viel in Asien auch unterwegs.
Ja.
Nicht nur mit Flugzeugen, sondern auch mit anderen
Transportmitteln. Ja, da kann Andy dann vor allem viel erzählen. Ja. Dem ganzen Themengebiet, dem werden wir uns dann widmen. Also auch das wird dann in ein paar Wochen kommen, wenn David im Urlaub ist.
Genau. So, und dann kommt noch unsere FAQ-Folge. Dazu sammeln wir, wie gesagt, noch Fragen zu Airliners, zu uns beiden, zum
rein.
Podcast, Ideen, Rat und Lebenshilfe. Ne? Kommt alles. Und das ist das.
So, dann können wir zu unserem letzten großen Thema, glaube ich, die Woche kommen.
Na?
Der Premium-Bisseat bei der Eurowings.
Ja.
Da hat sich nämlich erstmal ausgepremium-Bisseat bei der Eurowings.
Ausgepremium-Bisseatet.
Ist erstmal raus.
Ich durfte ja beim Einbau der Premium-Biss-Class bei der Eurowings dabei sein. Verlinken wir euch hier oben. Boah, habe ich das genäht.
Wie ein Profi.
Ah. Und war damals ehrlicherweise als Test angekündigt.
Ja.
Ne?
In zwei Flugzeugen.
So, in zwei Flugzeugen. Das waren die Flugzeuge, die nach Dubai fliegen sollten, von Berlin aus in Konkurrenz zur Condor. Daraus wurde dann ja relativ bald nichts mehr, ne? Weil dann kam halt der Krieg und so weiter. Und die Flugzeuge sind halt nicht mehr nach Dubai geflogen. Ich weiß gar nicht, wo sie dann hingeflogen sind, aber sie wurden halt ganz normal irgendwie
im Streckennetz
eingesetzt. Ja. Was natürlich diesem Test jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich zugute gekommen ist, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also es war ja von Anfang an noch angekündigt, ne? Also man könnte sich ja vorstellen dass das natürlich auch hier so auf der einen oder anderen weiteren Strecke dann interessant sein könnte. Und dann wurde es ja auch
zur ITB.
Ja, genau, zur ITB wurde ja angekündigt, wir starten jetzt alle 8 Airbus A320neos mit diesen Sitzen aus und dann eben auch das Streckennetz insofern damit halt erweitern, dass eben nicht nur Dubai angeflogen werden soll, sondern man sich auch unter anderem Mallorca vorstellen könnte oder eben auch so die klassischen Geschäftsreiseziele, so wie London, wo es höchstwahrscheinlich einfach ein größeres Interesse dafür gäbe, dann
auch den Abgeltpreis zu bezahlen. Sag mal nochmal kurz für alle, dass alle genau wissen, worüber wir reden. Was ist der Unterschied zwischen diesen Biz-Class-Seats und der normalen Business-Class, die es ja auch bei der Eurowings gibt?
Ja, also in Europa ist halt klassischerweise eine Business Class im Prinzip derselbe Sitz wie die Economy Class, so dass der Mittelsitz frei bleibt und dass du eventuell auch ein bisschen mehr Sitzabstand hast. Das ist aber auch nicht Standard bei jeder Airline, also selbst innerhalb jeder Airline kann es mal so sein.
Und hast ein bisschen mehr Service irgendwas, ne?
Genau, so. Hast aber ein bisschen mehr Service. Anders ist es beispielsweise in den USA, wo du auch einen entsprechenden Sitz hast. Man spricht da gerne von sogenannten Recliner-Sitzen, also Sitze, die sich halt ein bisschen besser verstellen lassen, die halt deutlich breiter sind, die vielleicht auch noch eine Fußablage bieten. Und genau das hat Eurowings halt geboten.
Genau.
Auf dieser Dubai-Strecke.
Das war anstatt nach so einer Dreierreihe, waren das halt zwei relativ angenehme Sitze. Ich habe die ja gesessen.
Genau.
Und wir haben damals wurde ja auch generell so ein bisschen gemunkelt, ob das so ein Test sein könnte, auch für die ganze Gruppe.
Auch das wurde ja später bestätigt.
Genau, wurde dann bestätigt, dass also auch getestet wird, ob man das dann vielleicht auch in der Lufthansa dann auch so haben wird oder auch bei anderen Group Airlines. Und Es gibt dann natürlich bei der ITA auch zum Produkt. Da gibt es halt eine richtige Business Class, weil das, ne, das heißt jetzt ja auch nicht Business Class Sitz oder so bei der Eurowings, sondern Biz Class, B-I-Z, ne, geschrieben. Und so ein richtiger Business Class Sitz ist natürlich nochmal was anderes, was die ITA da im A23 drin hat. Da kannst du dich halt, ne, hast du wie so eine Art Suite, kannst du dich halt komplett flach hinlegen und so weiter. Ist halt so ein richtiges, ich sag mal, wie auf einer Langstrecke halt ein Business Class Produkt. Ja. Das war das jetzt nicht, ne? Und du musstest, und das war, hast jetzt, genau, das haben wir noch nicht gesagt.
Ja.
Also du musstest das quasi, du hast quasi, also es gibt dahinter ist auch noch die normale Business Class, ja. Und du, wenn du den halt haben wolltest, diesen Sitz, dann musstest du erstens halt die normale Business Class buchen und dann nochmal ein Premium bezahlen dafür, dass du so, also quasi eine Sitzplatzreservierung machen, dass du quasi in der ersten oder zweiten Reihe,
ja,
oder ich glaube, die Reihe 2 gab es ja nicht mehr oder so, ist auch egal, also jedenfalls einen dieser Sitze quasi ausfüllen und dann da einen Aufpreis bezahlen, der neben dem Business-Class-Tarif dann auch nochmal, der ja ohnehin ja auch schwankt, je nach Auslastung und Nachfrage und so weiter, dann auch nochmal schwankt und je nach Nachfrage, ja, dann sozusagen irgendwie auch teurer wird. Und das hat, glaube ich, ab, weiß nicht, 400 Euro, ja, oder so, 399 Euro dann da begonnen auf dieser Berlin-Dubai-Strecke. Ich weiß, ja, gar nicht, wie sie es an, auf anderen Strecken gepriced haben, wenn überhaupt.
Naja, ja, da ja konntest du es ja, glaube ich, nicht kaufen, genau. Ja. Ja.
Ne, also das war quasi der... ja, das war also für die, die es wussten, die haben dann quasi immer einfach irgendeinen Sitz in der ersten oder zweiten Reihe da reserviert und dann hatten sie eventuell Glück und dann kam halt, ja, ein Flugzeug mit dem Sitz. Naja, gut, ist jetzt vorbei?
Genau, also die Sitze sind halt raus aus den beiden Flugzeugen. Das ist der aktuelle Stand. Das sei wohl so geplant gewesen.
Naja.
Das hatte man damals nicht mit gelesen, angekündigt. Aber es ist jetzt so, dass die Sitze im Sommerflugplan, auch also ob jetzt in diesem oder auch im nächsten, jetzt erstmal nicht geplant sind.
Mhm.
Sie sollen zum Winter kommen. Auch die anderen Flugzeuge, die ja geplant waren zur ITB-Ankündigung, dann auch damit auszustatten, auch die sollen dann jetzt zum Winterflugplan dann mit wieder ausgestattet werden. Du warst ja dabei, es ist ja an sich ja ein relativ schneller Prozess. Also das ist ja wirklich der Vorteil davon. Kannst ja sagen, ey, wirklich schlau, das dann so zu wählen und dass du das auch wieder schnell rausbauen kannst.
Ja, wobei
ich nicht gerade benötigt wird.
Also ich meine, gut, vielleicht ist die Erstinstallation nochmal ein bisschen komplexer. Aber es ist jetzt nicht so, dass du quasi nur die Reihe rein und wieder rausschiebst. Also es ist schon ein bisschen mehr noch. Mhm. Also alleine, weil du das auch irgendwie anders verkabeln musst und so. Mhm. Und du musst ja natürlich auch oben hier, weiß nicht, hier die Sitzreihenbeschriftung und sowas alles
gut, stimmt, ja,
ändern. Und also... Ich weiß nicht. Ich habe mich schon gewundert, dass es hieß, im Winterflugplan kommt das wieder rein. Das ist dann der nächste Test, oder was?
Genau, dann wird es wieder weiter getestet.
Hm,
mal okay sehen, ob es dann auch mit der Dubai-Strecke, also ist ja jetzt gerade noch...
Ob es dann mit Dubai ja wieder losgeht.
Man kann ja sagen, aktuell sieht die Lage zumindest so gut aus, dass die ganzen Lufthansa-Gruppe Airlines und auch die Condor jetzt wieder ihre Verbindung nach Tel Aviv aufnehmen. Zumindest schon mal so Dubai und so bleibt erstmal noch außen vor. Sieht auch aktuell so aus, als würde das bis zum Winterflugplan auch ausgesetzt bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass die aktuellen Planungen dahingehend laufen, dass man ab dem Winterflugplan wahrscheinlich auch wieder Dubai unter anderem anfliegen wird.
Mhm. Naja, werden wir dann sehen. Nichtsdestotrotz finde ich es halt schon irgendwie seltsam, dass man das jetzt nochmal ausbaut.
Ja.
Ich meine, wir haben jetzt halt Juli, ne? Der Winterflugplan geht im Oktober los. Naja. Wahrscheinlich braucht Eurowings da wirklich die Kapazität, ne? Weil man muss ja auch sehen, dazu werden ja 3 Reihen ausgebaut.
Ja.
Und dann hast du eben quasi, ja, 4 Sitze mehr, wenn man so möchte, in der Business Class, beziehungsweise ist ja dann noch ein bisschen flexibel. Kannst hin und her schieben und naja.
Ja, der Rattenschwanz, der sich daraus ergeben würde, dass es nicht zu 100% sicher ist, auf welchen Strecken. Also wenn du müsstest du jetzt ja entscheiden, okay, sie kommen nur auf Berlin-Mallorca zum Einsatz.
Mhm.
Die Maschine mit dem Sitz und dann kannst du es auch wirklich wieder nur da kaufen. Weil wenn du es nicht machst, dann ist ja eine Lotterie. Und auch für die Airline ist es ja am Ende eine Lotterie, weil es sich am Tag immer noch umentscheiden kann, dass vielleicht ein Flugzeug doch nochmal kurzfristig woanders gebraucht wird. Da hast du Leute gehabt, die 400 Euro dafür ein Upgrade ausgegeben haben. Die musst du wieder entschädigen, beziehungsweise das wird zurückzahlen und so.
Gleichzeitig kannst
du
halt eine Reihe weniger
belegen. Ja, also es ist...
So, also das ist irgendwie natürlich alles ein bisschen doof, wenn man eben so eine inhomogene Flotte hat. Wenn die das alle hätten, ne? Also und wenn wir jetzt hier alle sagen, sind es ja auch immer nur die A320neos.
Ja.
Und nicht die 21 Neos, ne? Nicht die alten A320 und nicht die alten A321. Also das ist dann schon irgendwie, naja, Test ist Test.
Ja.
Gucken wir mal. Also zumindest, ne, ich habe, um das nochmal zu rekapitulieren, am Anfang schon verstanden, dass das ein Test ist. Als dann aber mit der ITB die Ankündigung kam, wir bauen das jetzt da an alle Flugzeuge ja. diesen Typs ein, habe ich dass gedacht, okay, so Test ist, scheint jetzt irgendwie gewesen, haben wir dann auch gefragt, oder? Und ja. die haben gesagt, ja, läuft super oder so und deswegen bauen wir es jetzt überall ein.
Ja.
So, da habe ich gedacht, so, okay, Test jetzt vorbei. So, dass ja. jetzt gesagt wird, okay, war doch nur ein Test, winke, winke, zwinker, zwinker, so. Und deswegen bauen wir es jetzt wieder ein, aus und bauen es dann aber zum Winter wieder ein, um nochmal zu testen. Ja, ein bisschen seltsam. Ja. Ja, muss ich nicht verstehen. Aber ja. wird in irgendeinem Universum Sinn machen und ja.
Jedenfalls haben wir unseren lieben, geschätzten Kollegen, der sowas von auf Business Class Sitze steht. Wir haben noch keinen Namen für ihn, aber wir haben ihn mal wieder losgeschickt und er ist wieder enttäuschend darüber zurückgekommen und hat wieder einen Song geschrieben.
Ja, genau. Ne, also ihr kennt ihn schon alle von Der Mittelsitz ist frei, unserem ich glaube, der KI-Song der Woche, der bisher am meisten Feedback bekommen hat.
Ich finde ihn auch immer noch, also wirklich ein Banger, der Song.
Den, ja, den haben wir nochmal singen lassen.
Er hat nochmal einen Remix aufgelegt. Ne,
über den Biz Class Seat bei der Eurowings.
Ja.
Und dass es den jetzt leider nicht mehr gibt.
Ja.
Ich wünsche euch viel Spaß mit dem KI-Song der Woche. Bleibt uns gewogen, meine Lieben. Hat Spaß gemacht. Auf geht's. Und ich kann jetzt hier drücken und passt mal auf, was sonst passiert. Haha.
Hammer.
Auf Eurowings.
Kein Premium. Nur Perspektive, Testphase beendet. Fragen bleiben offen. Yeah. Winterflugplan Deutschland.
Yeah.
2026. Zwei Flieger, acht Plätze, zwei statt drei, drei. Commodore R7, Digga, das war Business, nicht Fantasy. Schäven aus Italien, Recliner, 400 die Strecke fast. Sand genau geplant, früher Mitte sitzt, heute lässt man mich in Ruhe. Kein Nachbar, kein Kissen, nur Standardbestuhlung dazu. Berlin nach Dubai, ich lag flach wie ne Akte. Kissen auf der Lehne, Kette aus dem Nacken. Doch dann kam der Nahe Osten, Konflikt, keine Gnade. Strecke eingestampft, Digga, das war keine Ansage. Ich frag die Kuh, wo ist mein Sitz, mein Thron? Sie sagt, Rückbau war geplant, ich sag Illusion.
Was ist denn mit den Leuten, die das gebucht haben?
Ja, die werden da wahrscheinlich hoffentlich das Geld auch wieder zurückbekommen haben.
Naja, wobei
ich ja mal, so umgebucht worden sein.
Naja, stimmt, Dubai wird ja gerade gar nicht geflogen, also war es eigentlich im Moment nur so für Lucky-Leute, ne? Lucky-Sitzleute.
Ja, ich weiß, also wenn, dann hast du ja nur kurzfristig ja das Anrecht gehabt, dass sie dich auf irgendwas umbuchen und zu dem Zeitpunkt ist ja wahrscheinlich gar nichts geflogen, also musstest du wahrscheinlich einfach alle halt Tickets stornieren und zurückerstatten.
Ja. Naja, so, meine Lieben, den KI-Song der Woche, wie immer, wir haben ihn unten verlinkt, könnt ihr auf erlanders.de runterladen, wenn ihr Erlanders Plus Mitglied seid. Wenn ihr noch kein Erlanders Plus Mitglied seid, dann packe ich euch unten einen Gutscheincode mit rein, dann werdet ihr jetzt Erlanders Plus Mitglied, weil dann könnt ihr diesen Song und auch nochmal seinen anderen Song, ja, ne, zum Mittelsitz ist frei bei Condor, auch nochmal runterladen und natürlich auch den Text mitlesen, weil, also ich finde, gerade er ist nicht immer einfach zu verstehen.
Ja,
ne?
Ja. Aber wenn euch nach mehr Seriosität ist, das Magazin habt ihr natürlich auch im Abo dabei.
Genau, das kommt natürlich auch noch on top dazu, weil wir können irgendwie, machen wir doch schon irgendwie auch, können wir beides
machen. Ja, der Spagat, der gelingt uns schon gut.
Finden wir jedenfalls. Ja. Ja, also hat zwar noch keiner geschrieben oder gesagt oder so, aber wir können sowohl locker und lustig. Weil
wir sind ja nicht, als wir sind ja nicht überheblich, deswegen sage ich, wir können den Spagat wirklich gut.
Als auch irgendwie, ja, total seriös und so. Ja. Ne? Und ihr, und weil wir wissen, dass ihr genauso seid, könnt ihr auf der einen Seite das Magazin lesen und auf der anderen Seite über diesen KI-Song der Woche lachen.
So ist es. Ne?
Also
seid fleißig mit den Kommentaren, seid fleißig mit Liken, abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Viel Spaß.
Schöne Woche euch allen. Ciao.
Verlinkung, Absatz, Nachschlag. Vielleicht sitze ich dann wirklich in Reihe 1 ganz weit. Vielleicht ist es wieder Standard, wer weiß, was mich erwarten mag. Ich flex nicht mit dem Sitz, ich flex mit der Geduld. Deutsche Airline Zeitrechnung, das ist meine Schuld. Commodore R7, komm zurück. Angeblich zum Winterflugplan.
So, das Problem ist, dass ich das jetzt irgendwie nicht wieder, also guck mal, es geht ja so ein bisschen geht aus, aber es geht halt nicht alles aus. Aber dann blinkt es halt hier oben irgendwie weiter. Mann ey, ich brauche wirklich mal irgendeinen von unseren Fans, der sich so richtig mit DMX-Steuerung auskennt und mit QLC+.